Im heutigen Predigttext, da hat der Apostel Paulus eine ganz besondere To-Do-Liste für uns. Und zwar steht sie im Brief des Apostels an die Gemeinde in Rom. Und die Gemeinde, das sind die einzelnen Menschen, die ihr Leben dem lebendigen Herrn übergeben haben, die ganz bewusst und entschieden ihm nachfolgen. Sage und schreibe, 21 Aufforderungen stehen in diesem Textabschnitt zum Leben, zum Miteinander in der Gemeinde. Wir hören auf den vorgeschlagenen Predigttext für heute, Römer 12, die Verse 9 bis 16. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Soweit der Predigttext. Der bekannte amerikanische Schriftsteller Mark Twain, er hat einmal gesagt, nicht die Stellen in der Bibel machen mir zu schaffen, die ich nicht verstehe, sondern diejenigen, die ich verstehe. Für diesen heutigen Abschnitt dürfte das sicherlich auch zutreffen. Was Paulus da schreibt, das ist so einfach, das ist prägnant, das ist klar, da kann man sich schlecht mit einem, das verstehe ich nicht, so herausreden. Im ersten Moment, ich weiß nicht, wie es euch so ergangen ist, da fühlt man sich vielleicht ganz erschlagen und denkt, oh, so viele verschiedene Anweisungen, was für eine christliche To-Do-Liste. Und wie soll ich das überhaupt alles hinkriegen? Aber es ist kein Anforderungskatalog, kein Knigge des christlichen Benehmens oder ein Appell an uns zu mehr Mitmenschlichkeit. Wenn man genauer hinschaut, dann kommt alles aus ein und derselben Quelle der Liebe. Und sicherlich erinnern sich die meisten noch an die Jahreslosung des vergangenen Jahres, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und diese Liebe Gottes, die zeigt sich bunt, vielfältig, schöpferisch, kreativ, ja so wie wir, wie unser Leben selbst es ist. Und diese Liebe Gottes, die will sich zeigen in unserem Glauben, in unseren Familien, in der Gemeinde, ja, einfach in unserem ganz gewöhnlichen Alltagsleben. Und deshalb möchte ich den ersten Punkt überschreiben, die Liebe zum Herrn. Wir alle leben doch allein von der Liebe Gottes. Sie ist die Quelle, die unser Leben hält und die unserem Leben einen Sinn gibt. Im ersten Johannesbrief, da heißt es, Gott hat uns zuerst geliebt, als wir noch Sünder waren. Und diese unendliche Liebe Gottes, die wurde Mensch, die wurde Person, sichtbar, greifbar, erfahrbar, spürbar in Jesus Christus. Und da offenbarte sich Gott und seine ganze Liebe zu uns Menschen. Und diese Liebe Gottes, sie will nicht passiv so ja, in der Ecke sitzen und vielleicht so schmachtend, nachdenklich, nur an die anderen denken. Gottes Liebe, ja, ist voller Schwung, voller Dynamik. Gottes Liebe will hin zum anderen. Und diese Liebe Gottes, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der in uns ist. Und so schreibt es Paulus ein paar Kapitel zuvor, Römer 5, in Vers 5. Und diese Liebe Gottes, die will uns ja durchfließen von uns hin zum anderen, sichtbar, spürbar auch inmitten der Welt. Deshalb, du und ich, wir sind ja Verteiler der Liebe Gottes in dieser Welt. Was für ein Auftrag. Diese Liebe Gottes, wir können sie nicht aus uns heraus, wir können sie aber an Jesus Christus erkennen, wir können sie von Jesus Christus lernen. Jesus Christus, eine durch und durch selbstlose Liebe, die ja nur das Wohl, das Glück, das Heil seiner Menschen im Blick hat. Jesu Liebe, eine Liebe, die aber auch für uns in den Tod ging. Johannes 3, Vers 16, dieses Wort, das wir schon so oft gehört haben und nicht oft genug hören können, möge es uns immer wieder neu auch zu Herzen gehen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Schon so oft gehört. Und doch müssen wir es immer wieder neu hören, uns immer wieder neu auch bewusst werden lassen. Ich weiß, dass meine Frau mich liebt. Und doch, es tut auch mir immer wieder gut, wenn sie es auch mir sagt. Und ich denke, noch viel, viel mehr gilt es für uns oft zu wortkargen Männer. Besonders wenn es darum geht, etwas von unseren Gefühlen dem Partner zu zeigen oder auch zu sagen. Ein Ehepaar, es hatte silberne Hochzeit. Der Mann, man höre und staune, meinte, das sollten wir dann auch feiern. In Ordnung, gab die Frau zur Antwort, aber nur, dass du das weißt, danach, da lasse ich mich scheiden. Der Mann war völlig perplex. Warum? Du hast alles, was du möchtest. Ich erfülle dir doch jeden Wunsch. Ich bin immer für dich da. Warum willst du dich dann von mir scheiden lassen? Die Frau erklärte, weil du mir in 25 Jahren nicht einmal gesagt hast, dass du mich liebst. Auf der Mann. Nun, aber als wir geheiratet haben, da habe ich es dir doch gesagt, dass ich dich liebe. Glaube mir, wenn sich daran irgendetwas geändert hätte, dann hätte ich es dir doch sicher, dich sicher wissen lassen. Nun, soweit der Mann, und sicherlich hat jeder auch so seine Art und Weise, seine Gefühle, seine Liebe auch zu zeigen, deutlich zu machen. Vielleicht nehmen wir die Liebe, die Zuwendung des anderen einfach als normal, einfach als selbstverständlich hin. Und doch ist sie jeden Tag neu auch ein Geschenk. So wie Gottes Liebe zu uns ein Geschenk ist, dass wir nur annehmen müssen. Nur so, wenn wir dieses Geschenk Gottes, die Liebe zu Gott, zu uns annehmen, kann diese Liebe auch zur Tat werden, kann lebendig werden, kann nach außen hin sichtbar werden. Und da dürfen wir uns von ganzem Herzen freuen, da, wo dieses geschieht. Nietzsche, der bekannte Philosoph und sicherlich ausgemachte Feind des Christentums, er hat gespottet, hätten die Christen wirklich einen Erlöser, dann sehen sie auch Erlöster aus. Deshalb, wir dürfen uns freuen, wir dürfen fröhlich sein, weil unser erlebt, und das darf man uns wirklich auch ansehen. Denken wir an das erste Wunder Jesu. Die Hochzeit zu Kana. Jesu möchte, dass wir uns freuen, möchte, dass wir auch fröhlich sind, dass wir mitfeiern, ja, dass wir auch mal von ganzem Herzen lachen. Christen, die mit Freude Jesus Christus nachfolgen. Aber Freude über die Erlösung, sie stellt sich ein, wenn dieses Geschenk Gottes, wenn dieses Liebeswerk nicht nur Kopfwissen bleibt, sondern wenn es tiefer rutscht, wenn es zu Herzen geht. Und dann geschieht dieses Wunder, ja, dass wir brennend werden im Geist, brennen von der Liebe Gottes zu uns, brennend vor lauter Liebe Gottes. Da geschieht dann dieses, dass wir ihm dienen mit Freude, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er uns zuerst gedient hat und weil er unendlich für uns, für seine Kinder getan hat. Da hängen wir am Guten, so hat es der Apostel Paulus einmal ausgedrückt. Und wörtlich heißt es, klebt am Guten, klebt am Guten. Lebt von dem, was Christus Gutes für euch getan hat und was er euch an Gutem auch immer wieder neu, Tag für Tag zeigt. In der Bibel, in der stillen Zeit, im Gottesdienst, im Hauskreis, wo auch immer. Deshalb nehmen wir es doch einfach nur wahr. Hören auf ihn, was er für unser Leben, in unser Leben hinein zu sagen hat. Und dann meidet das Böse. Da sind wir fröhlich in Hoffnung, weil wir wissen, dass dieses Leben hier auf Erden nicht alles ist. Und irgendwann, wir wissen nicht Zeit noch Stunde, aber irgendwann macht jeder von uns den letzten Atemzug. Völlig überraschend verstarb vor wenigen Wochen die Ehefrau des früheren Generalsekretärs der Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb, im Alter von 70 Jahren. Er hatte sie leblos vor ihrem Schreibtisch gefunden. Und in der Traueranzeige, da schreibt die Familie, dass Angelika nun in die himmlische Heimat umgezogen ist. Als ich das so las, da hat mich dieser Satz tief berührt. Ja, wir als Christen, so gerne wir auch leben, unsere wirkliche Heimat, unser wirkliches Zuhause ist im Himmel. Wir als Christen haben doch eine lebendige, eine wirkliche Hoffnung. Jesus Christus, der dem Tod und den Todesmächten seinen Schrecken genommen hat. Seit Ostern gilt es für uns, für alle, die an Jesus Christus glauben, gilt nur noch der Sieg, der Siegespreis, und das ist das ewige Leben. Und das ist auch die Grundlage, das Fundament mit schwierigen, mit schmerzhaften Lebenssituationen auch fertig zu werden, die wir sicherlich auch alle mehr oder weniger schon erlebt haben. Ein Leben, das sich auf Jesus Christus gründet, das schafft es auch, mit bitteren Stunden umzugehen. Und das heißt sicherlich nicht, dass wir als Christen nie weinen dürfen und immer wieder so mit einem erlöst verklärten Blick auf den Lippen herumlaufen müssen. So mancher hat schon viel und bitterlich weinen müssen. Vielleicht, wenn ein geliebter Mensch nach einer unheilbaren Krankheit erkrankte oder es ihn vielleicht auch selber betraf, dass man durch schwere Zeiten hindurch musste oder vielleicht noch immer geht. Und wohl keiner hat dann in so einer Situation dann teilnahmslos gelächelt. Und das war dann oft die Zeit für viele, wirklich viele Tränen, die dann geflossen sind. Aber auch in solchen Situationen, auch im Weinen, dürfen wir wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht allein mit der Not, mit dem Leid umgehen müssen, hindurch müssen. Und wenn wir in so einer Situation den Blick von uns weg auf ihn lenken, er, Jesus Christus, der die schlimmsten Schmerzen auf sich nahm am Kreuz auf Golgatha, der weiß auch um unseren Schmerz. Und er ist es, der mit uns nie und nimmer die Geduld verliert. Und was für ein wunderbares Vorrecht, mit diesem Jesus Christus im Gespräch, im Gebet sein zu dürfen. Es war Charles Haddon Spurgeon, der englische Erweckungsprediger, der einmal gesagt hat, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, der betet auch nicht zu unbestimmten Zeiten. Wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, der betet auch nicht zu unbestimmten. Deshalb, alles das will uns zeigen, das Erste, liebt euren Herrn. Ich habe eine nette Geschichte gelesen und damit bin ich beim Zweiten, die Liebe zur Gemeinde, zu unseren Brüdern und Schwestern. In dieser Geschichte kommt eine Frau zu einem Rabbi, einem jüdischen Pastor, und erzählt ihm von all ihren Sorgen. Nach 2 Stunden, wo sie abwechselnd bitterlich geweint und zornig geschrien und dann kraftlos geflüstert hat, da sagt sie schließlich, nun ist mir leichter. Und meine Kopfschmerzen, die ich vorher hatte, sie sind jetzt auch verschwunden. Nein, antwortet der Rabbi, deine Kopfschmerzen, die sind nicht verschwunden, die habe ich jetzt. Paulus sagt, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Und mit den Heiligen meint er schlicht die Gemeindeglieder. Teilnahme, Anteilnahme ist ein Geheimnis unseres christlichen Miteinanders, Geheimnis des christlichen Gemeindelebens. So wie ich meinen Mitmenschen auszuhalten habe, so haben auch diese mich auszuhalten. Es war Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, dem Begründer der Herrnhuter Brüdergemeinde. Und zu ihm kam ein junger Bruder und er weinte bitterlich, ach, wie schwer habe ich es doch mit den anderen. Wie wenig geistlich sind sie doch und wie unmöglich verhalten sie sich doch. Zinzendorf, er hörte sich das alles in Ruhe an und er sagte dann, lieber Bruder, glaube du nur von ganzem Herzen, dass du der Schwierigste von allen bist und du den anderen am meisten zu tragen gibst, dann wirst du auch mit ihnen gut auskommen. Ja, wir müssen einander aushalten. Das ist sicherlich nicht immer einfach. Aber in dem Wort aushalten, da steckt auch das Wort halten. Wir halten uns aus und wir halten uns dadurch auch gegenseitig. Deshalb Paulus mahnt zu mehr Mitgefühl. Ich habe einmal einen netten Witz gelesen. Max, er kommt schluchzend zur Mutter gerannt. Mutti, Papa, der hat sich mit dem Hammer auf den Finger gehauen. Aua, aua. Die Mutter, die tröstet ihn. Aber Max, deshalb brauchst du doch nicht zu weinen. Dir tut es doch nicht weh. Max, er schluchzt, zuerst, da habe ich ja auch gelacht. Paulus sagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Es geht also auch hier um gelungene Teilnahme und Anteilnahme. Wer lacht, wenn andere Schmerzen erleiden, wenn andere weinen, der erntet Entsetzen und das sicherlich, sicherlich zu Recht. Und wer weint, wenn andere lachen, der dämpft die Freude, die den anderen doch wirklich von ganzem Herzen zu gönnen ist. Und in dem eben gehörten Witz, da fordert der Vater von seinem Sohn wahrscheinlich durch eine Ohrfeige nun wirklich strikte, strenge Anteilnahme. Er möchte sein Mitgefühl über die Situation regelrecht erzwingen. Aber wir sehen, wir wissen, Anteilnahme kann man nicht erzwingen. Das geht nicht, das ist geradezu lächerlich. Glauben zu erzwingen ist genauso lächerlich und es geht einfach nicht. Deshalb Anteilnahme und Mitgefühl, auch ja eine wesentliche Lebensäußerung unseres christlichen Glaubens sind. Anteilnahme, das sollte das Miteinander in unserer Gemeinschaft auch bestimmen, auch prägen, sollte deutlich werden. Wir freuen uns bei der Taufe oder bei der Segnung mit den Eltern über das neue Leben und wollen ihnen Hoffnung geben, zusprechen. Wir freuen uns bei der Trauung, dass zwei Menschen zueinander gefunden haben, nun das Leben auch miteinander wagen und wollen ihnen Mut zusprechen. Und bei einer Trauerfeier, da trauert die Gemeinde mit den Trauernden und will ihnen Trost zusprechen. Dies alles, diese Verhaltensweisen, sie hat Jesus uns in wunderbarer Weise vorgelebt. Er feiert fröhlich bei der Hochzeit zu Kana und verhalf dem Hochzeitspaar zu genügend Wein. Er nahm Anteil immer wieder an Trauer und Schmerz. Er ging hin zu der Witwe, die gerade ihren einzigen Sohn zu Grabe trug. Er ging hin zu allen, die Leid trugen, die trauerten. Jesus hatte keine Berührungsangst, mit den Sündern zu essen und dann anschließend Tischgemeinschaft zu haben. Er liebte die Kinder und schickte sie nicht einfach weg, sondern er nahm sie auf den Schoß und er segnete sie. Jesus war mitten im Leben, in seiner ganzen Vielfältigkeit. Und das tat Jesus auch. Jesus, er ging den unteren Weg. Jesus ging den Weg der Liebe und der Anteilnahme hin zu den Geringen, hin zu den Gescheiterten, hin zu den Verachteten. Und das möchte Gottes Liebe auch in uns immer wieder neu bewirken, dass auch wir diesen unteren Weg gehen. Bei uns Menschen ist das ja eher andersherum. Wir haben gerne so einen Hang nach oben, orientieren uns gerne an den Angesehenen, an die, die etwas gelten, an denen, die etwas zu sagen und zu bestimmen haben. Die Liebe Gottes, sie hat einen Zug nach unten. Und deshalb sollen wir als seine Nachfolger nun ebenfalls das bezeugen, die Lieblingsrichtung unseres Herrn auf dieser Welt, sie geht nach unten. Noch einmal, überall sonst da gilt, wer zum Beispiel ein leistungsfähiges Herz hat, der steigt gerne auf den Berg hinauf nach oben. Doch wer von dem Herzen Gottes gestärkt ist, von seiner Liebe her lebt, der bekommt dann auch Kraft zum Abstieg, zum Druntergehen, die Last des anderen zu tragen, zum Mittragen. Und das will uns das Zweite zeigen. Liebt die Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Und damit bin ich beim Dritten. Die Liebe zu den Feinden. Wenn man jetzt mal eine Umfrage starten würde mit der Fragestellung, was zeichnet einen Christen aus? Man käme ganz sicher zuerst die Antwort, die Nächstenliebe. Das ist sicherlich auch richtig. Jesus selbst antwortete auf die Frage nach dem vornehmsten Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und das erste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Doch dieses Gebot der Nächstenliebe, das haben nicht nur die Christen, das kennen auch viele, viele andere Religionen. Manche Atheisten, manche Humanisten sind uns da vielleicht sogar weit voraus. Doch was Christen wirklich auszeichnen sollte, das ist die Feindesliebe. Wir sollen den im wahrsten Sinne Teufelskreis von Rache und Vergeltung durchbrechen. Und ich habe bei der Vorbereitung so gedacht, dass da unser Wissen, unseren Gehorsam deutlich übersteigt. Nicht nur, dass wir sie lieben sollen, dass wir sie lieben sollen, sondern noch viel mehr, nun sollen wir noch die lieben, die uns geschadet, die uns verletzt haben. Ja, noch mehr, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. In der Bergpredigt, da fordert Jesus uns geradezu dazu auf: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Wie schwer fällt es schon, wirklich zu vergeben und dann zu lieben. Zu vergeben und dann auch noch einen Schritt weiter zu gehen, zu lieben. Ich bin wirklich davon zutiefst überzeugt, das geht nur nicht aus unserer Kraft heraus, wenn wir auf unseren Herrn Jesus Christus sehen, uns von ihm, von seinem guten Heiligen Geist beschenken, ausfüllen lassen. Sehen, wie er gemartert, gefoltert, ans Kreuz geschlagen und dann im Sterben für seine Peiniger bittet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich denke, wer einmal auf den blutenden, den leidenden Gottessohn geblickt hat, mit der tiefen Erkenntnis in seinem Herzen: Das habe ich mit all meinen Sünden, mit meinem Fehlverhalten, das habe ich verschuldet. Christus starb dort am Kreuz für mich. So elend, fürwahr, so qualvoll. Wer sollte da wirklich noch meinen, irgendjemand die Vergebung verweigern zu können? Deshalb Unversöhnlichkeit, auch mangelnde Vergebungsbereitschaft im Kleinen wie im Großen, letztendlich schade ich mir selbst. Das ist gerade so, als würden wir Gift zu uns nehmen und meinen, dann würden wir aber dem anderen ordentlich schaden. Jesus Christus, er liebte und er bat um Vergebung sogar für seine Mörder. Und Jesus Christus, er möchte uns zeigen, er möchte uns helfen, diesen unteren Weg zu gehen. Den Weg der Liebe und der Feindesliebe. Den Weg der Vergebung und wo immer möglich und es an uns liegt, den Weg der Versöhnung. Ich möchte schließen mit einer Begebenheit, die Corrie ten Boom einmal erzählt hat. Ein Freund, der mich nach langer Zeit wieder einmal besuchte, er fragte mich nach Leuten, die mich kräftig übervorteilt hatten. Das ist erledigt, sagte ich ein bisschen selbstgefällig. Es ist alles vergeben. Vor dir ja, nickt er, aber die anderen, haben sie auch deine Vergebung angenommen? Nun, Cori sagt, sie sagen, da sei nicht zu vergeben, sie leugnen alles ab. Aber ich kann es ihnen beweisen, ich kann es ihnen beweisen, dass sie falsch gehandelt haben. Und dann berichtet sie weiter, ich ging schnell an meinen Schreibtisch und ich zog dann eine Schublade auf. Sieh, ich habe alles schwarz auf weiß. Ich habe alle Briefe aufgehoben und ich kann sie dir jetzt auch zeigen. Cori, mein Freund legte seinen Arm um mich. Sind deine Sünden nicht ins Meer versenkt worden? Und die Sünden dieser Leute, die bewahrst du schwarz auf weiß auf? Mir verschlug es die Sprache. Herr Jesus, flüsterte ich, du hast alle meine Sünde weggenommen. Vergib mir, dass ich die Sünden der anderen all die Jahre aufgehoben habe. Und dann schreibt sie weiter, bevor ich an diesem Abend zu Bett ging, da räumte ich meinen Schreibtisch auf und warf die schon leicht vergilbten Briefe in den Ofen. Und in der Asche jener Briefe, da erkannte ich eine ganz neue Seite von Gottes Gnade. Seine gute Nachricht, sie hatte mein Herz endlich erreicht. Und ich war gespannt, was er mich in dem Fach Vergebung, weiter lehren würde. Soweit Corrie ten Boom. Herr, lehre du uns lieben und überwinde du auch unsere oft so harten Herzen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir hören das Musikteam.